Wir müssen es schaffen, Wohnraum, Integration nicht getrennt zu denken, ja, sondern als gemeinsames Fundament auch für ein lebenswertes und vielleicht auch ein liebenswertes München, ja, oder für jede Stadt. Und Menschen müssen sich einfach zu Hause fühlen können, ja, unabhängig von Status, Herkunft und Möglichkeiten.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Hallo und willkommen zu einer besonderen Folge Munich Next Level. Gerne bieten wir Unternehmen, die es verdient haben, die Möglichkeit an, ihre Projekte bei uns vorzustellen. Unser heutiger Werbepartner ist das junge Unternehmen CubeX. Vielen Dank für die Partnerschaft. Wir freuen uns drauf. Willkommen bei Munich Next Level, der nächsten Folge unseres Podcasts, mit dem wir uns urbanen Veränderungen, dem Wandel, dem Change in unseren Städten widmen und heute einem Thema, das jeden, der das hört, auf irgendeine Art und Weise ganz besonders betrifft. Es geht nämlich um die Frage, wie können wir uns das Wohnen in unseren Städten noch leisten? Und wie kriegen wir die Wohnungsnot in den Metropolen Europas gelöst? Eine soziale Frage, die schon zu Verwerfungen und zu Konfrontationen führt, die überall zu beobachten sind und auch in München natürlich zu dramatischen Zahlenspielen vor allem führen. Und zu meiner großen Freude haben wir heute einen Gast aus unserer lieben, leider nicht offiziellen, aber Partnerstadt im Herzen zu Gast, nämlich Sebastian Nitsch von CubeX. Hallo Sebastian.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Und Sebastian freut sich, hier zu sein, weil er ein Unternehmen gegründet hat, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Und dieses Unternehmen heißt CubeX. Und was das genau verspricht, warum das Thema Holz, das Thema modulares Bauen, das Thema serielles Denken eine Rolle spielt, das werden wir uns heute genauer anschauen. Und dass München eine ganz besondere Rolle spielt bei diesem ganzen Projekt, freut mich natürlich besonders, weil das war auch ein Anlass, Sebastian dann hier haben zu können bei Munich Next Level. Denn es gibt ein Pilotprojekt, das bereits diesen Sommer starten soll. Und deshalb sind wir gespannt, lieber Sebastian, was du zu erzählen hast. Und wie immer bei diesem Podcast fangen wir auch so ein bisschen an mit einer Vision, die du hast. Du nimmst uns mit in die Zukunft und berichtest so ein bisschen, wenn wir uns im Jahr 2050 befinden und du durch München in diesem Fall gehst. Was hat sich bis dahin getan in der, wahrscheinlich geht es bei dir auch ums Thema Wohnen, aber vielleicht auch um die Stadt insgesamt?
Ja, ihr habt mir ja im Vorfeld das Jahr 2075 genannt.
Oh, entschuldige, ich variiere da etwas also,
ja,
spontan.
Nein, kein Problem. Es war nur im 2075, ich bin ja auch kein Teenager mehr, ja. Also im 2075 werde ich, glaube ich, als hoffentlich sehr glücklicher und zufriedener alter Mann durch die Stadt München wandeln.
Da gehst du dann auf die 100 zu, oder? Nein, welchen Jahrgang bist du denn?
Nicht ganz, nein. Das geht sich versaut. Ich bin 1971 geboren. Ja. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn man mit Immobilien zu tun hat, dass man, wenn man durch eine Stadt wandert, ja wirklich oft Dinge sieht, die man vielleicht selber geschaffen hat. Ja. Aber im Thema Wohnen geht es ja auch darum, oder im Thema überhaupt Immobilien, darum geht es ja, ich hoffe, dass wir in der Zeit dann auch geschafft haben, das Wohnen neu zu denken. Und Wohnen bringt ja immer Menschen zusammen. Und wenn Menschen zusammen sind, müssen sie auch zusammen leben und miteinander auskommen. Und wenn wir es hier geschafft haben, ein Teil zu sein, dass wir hier sozial und nachhaltig und in Harmonie zusammenleben können und Städte entwickelt haben, die vielleicht kühl, gesund, grün und nachhaltig sind, ja, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht.
Ja. Super. Also durchaus ein optimistischer Ausblick.
Definitiv, ja.
Sehr gut. Weil die Zahlen, auf die ich gerade zu sprechen kam, sind ja nicht unbedingt motivierend oder machen nicht unbedingt zuversichtlich. Wenn man nochmal München speziell betrachtet, wir haben Studien, die belegen, dass wir allein durch unseren Zuwachs von 20.000 Menschen im Jahr irgendwie 11.900 neue Wohnungen im Schnitt brauchen, allein bis ins Jahr 2028. Das Wohnen in München-Programm sieht vor 8.500 Wohnungen im Jahr bis 2028 und die reellen Zahlen sagen aber natürlich ganz andere Dimensionen. Im vergangenen Jahr hatten wir 6.500 neue Wohnungen, fehlen also schon wieder 2.000. Und auch die öffentliche Hand, die 2.000 davon bauen hätte sollen, hat nur 1.200, also knapp die Hälfte geschafft. Das sind Zahlen, die dazu führen, dass wir in München eine Wohnungsnot haben, die allein auf der Liste der Sozialwohnungsberechtigten inzwischen eine Quote erreicht hat, die mit 54.000 Personen beziehungsweise 23.000 Wohnungen natürlich auch haarsträubend ist, gerade für eine SPD-regierte Stadt wie München. Und deshalb ist die Frage, wie können wir dieses Problem lösen? Wir haben offenbar einen Knoten. Und im Vorgespräch hast du schon gesagt, irgendwie, du hast auch Lust auf disruptive Veränderungen beim Thema Wohnen. Und deshalb pitch uns doch jetzt einfach mal wirklich, was dieses Cube X beim Thema Wohnen retten soll. Und wie?
Gerne. Ich glaube aber, dass wir, bevor wir zur Lösung des Problems kommen, auch ein bisschen hinschauen müssen, wie sind wir in diese Situation gekommen. Mhm. Und da gibt es ja mehrere Richtungen, die gerade nicht allzu positiv auf dieses Thema einwirken. Und ich muss euch leider sagen, dass ich glaube, die Zahlen, die du erwähnt hast, noch sehr positiv sind. Ja? Also ich glaube, die Realität wird noch viel dramatischer ausschauen, was die Wohnungsnot angeht. Ja? Hier haben wir zwei, drei Themen. Das eine ist natürlich die Politik. Die Politik, die Widmungsthemen, wie wird umgewidmet, wie wird in das Angebot-Nachfragespiel mit Mietpreisbremsen, wie jeder hören kann, Österreicher. Das Thema Mietpreisbremse ist in Deutschland ja noch aktiver als in Österreich. Wir haben die Finanzen und die Zinsmärkte, ja, ein großes Thema derzeit. Und wir haben die Technologien und die Baukosten. Ich würde sagen, das ist dieses Triangel, in dem wir uns bewegen. Die Baukosten angefangen von den Logistikthemen, beginnend der Covid-Situation, stark angestiegen. Jeder sagt immer, die Baukosten werden sich erholen. Ich entwickle jetzt über 20 Jahre Immobilien. Ich habe noch nie fallende Baupreise gesehen. Mhm. Das zweite ist der Finanz- und der Zinsmarkt. Ja. Wenn ich ein ganz einfaches Beispiel machen kann, das wird wahrscheinlich irgendwo, wenn ich das urbane Kreis etwas weiterziehe. Aber nehmen wir 15 Euro Miete an, ja, netto kalt, ist schon für viele am oberen Ende, im Zentrum von München wahrscheinlich am unteren Ende.
Ja, das ist der geförderte Wohnraum.
Ein internationaler Investor erwartet sich im Moment 4,5% Renditen, weil die Zinsen hoch sind. Ja. Wenn ich 15 Euro am Quadratmeter kapitalisiere, das heißt mal 12 für ein Jahr und das als 4,5% Rendite hernehme, müsste ich einen Wohnraum um 4.000 Euro schaffen, um ihn als 4,5% Rendite verkaufen zu können. Das ist nicht möglich, schlicht und einfach. Ja? Das heißt, dass jeder normal rechnende Investor im Moment Wohnimmobilien auf die lange Bank schiebt, weil er damit kein Geld verdienen kann.
Weil die Baukosten liegen ungefähr bei 15, oder?
Die Baukosten werden für guten Wohnraum irgendwo bei 3.000 Euro liegen und dann werden sie aber kein Grundstück um 1.000 Euro bekommen. Dann haben sie noch Zinsen, die nicht niedrig sind im Moment. Ja? Also alles zusammen, es geht sich definitiv im Moment nicht aus. Ja? Und dann haben wir die Baukosten. Ja? Und all das zusammen schreit nach neuen Lösungen. Und ich selber bin jetzt schon 20 Jahre Projektentwickler.
Genau, da können wir nämlich jetzt noch drauf eingehen. Ja. Mit dem durchaus großen Player aus Österreich, den ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich weiß auch gar nicht, spricht man es aus 6B47 oder 6B47?
Beides nicht, 6 before 7. Der Name kam eigentlich aus der Numerologie. Erstens, dass die 6 vor der 7 kommt, ist eine mathematische Weisheit. Aber die 6 steht für die Entscheidung, die 7 für die Tat. Und übersetzt hieß der Name eigentlich, die Entscheidung kommt vor der Tat.
Oh mein Gott, viel dabei gedacht, auch viel gemacht. In Wien, das Altanquartier kennt man vielleicht. Und auch in Berlin, aber Light Berlin.
Ja, wir haben in Österreich, Deutschland und Polen knapp 80 Projekte gemacht in fast 15 Jahren. 23 war ein schwieriges Jahr. Dort haben wir natürlich, wie die vielen großen Developer, auch eine Restrukturierung durchgemacht. war damals die größte erfolgreiche Sanierung in Österreich, überhaupt branchenübergreifend. Das habe ich damals als CEO noch erfolgreicher abgewickelt und habe mir aber dann nach einem guten siebenmonatigen, sieben Tage die Woche, 18 Stunden Bürotag, mir ein Jahr Auszeit genommen und das 24er Jahr eher der Kreativität und der Erholung gewidmet und mit meinen zwei Partnern, mit denen ich Cubex gegründet habe, dem Thorsten Graf, einem Münchner, dem Michael Holberg, der auch ein Münchner ist, die Cubex gegründet. Ja. Und vielleicht auch da gleich mit dem Ziel. Was war unser Ziel? Unser Ziel ist ein Think Tank gewesen. Das heißt, wir haben viele kluge Köpfe, in Summe fast 30 Techniker, Architekten, Statiker, Energieberechner etc. Quasi jetzt bildlich gesprochen in einen Raum gesperrt, ja, und gesagt, lasst uns bitte das Thema Wohnen radikal neu denken. Wie können wir Konzepte technologisch, finanziell etc. entwickeln, um Wohnen leistbar zu machen? Das war eigentlich die Grundidee unter dem Motto, es darf alles neu gedacht werden. Und so sind wir gestartet. Und wenn Sie sich das Auto, den Turnschuh, das Handy, alle diese Dinge anschauen, die sind alle erst leistbar und ein Massenprodukt geworden, wenn sie in Serie gebaut worden sind. Ja? Das heißt, Cubex versteht sich nicht als ein klassischer Bauträger. Was ein klassischer Bauträger, der findet ein Grundstück und überlegt sich, was er hinbaut. Wir sehen uns als technologische Denkfabrik, die systematisch denkt. Was heißt systematisch? Wir wollen modularen, seriellen Wohnbau in großen Stückzahlen produzieren, vorgefertigt, damit wir die Preise senken können. So einfach ist das eigentlich.
Und die Idee ist aber ja eigentlich nicht alt, sowas zu tun. Also allein auch dieser Think Tank, da die Münchner werden sich auch erinnern an die Initiative Wohnraum für alle vom Werkbund Bayern, der unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise damals auch gesagt hat, wir müssen jetzt ganz viele neue Wohnungen zu bezahlbaren Preisen bauen. Und da haben sich Hunderte von Planern und Architekten eingesperrt in Workshops und Lösungen entwickelt, die in Katalogen veröffentlicht wurden. 10 Jahre später stehen wir immer noch da, dass jemand wie du jetzt kommt und sagt, wir haben jetzt eine Lösung. Was macht das jetzt bei euch nochmal, was bringt es auf das Next Level?
Ich glaube, man muss ja vielleicht auch um im österreichisch-deutschen Unterschied die Vokabeln klären. Ja? Mhm. Es gibt ganz viel modularen Wohnbau, es gibt seriellen Wohnbau. Wo sehe ich den Unterschied? Jeder definiert es ein bisschen anders. Vereinfacht ausgesagt, beim modularen Wohnbau liefere ich ein fertiges Zimmer. Ja. Bei seriellen Wohnbau werden vorgefertigte Wandelemente geliefert und die werden auf der Baustelle zusammengesetzt. Mhm. Ganz viele modulare Hersteller und alle sind gut und alle haben ihre Berechtigung und alle arbeiten in unterschiedlichen Preisklassen. Ja. Vereinfacht ist für mich der Unterschied zwischen uns und denen. Wenn Sie als modularer Hersteller wie für Kinder eine Lego-Box haben, ja, haben Sie da 20 verschiedene Wände und können jetzt in Ihrer Kreativität ein individuelles Haus bauen. Individualität ist schön, aber kostet Geld. Wir gehen einen anderen Weg und sagen, wir denken nämlich für den leistbaren Bereich, auch nur für kleinere und Kleinstwohnungen, ja, ein modulares Konzept aus, das theoretisch immer gleich ist. Ja, wo jede stromführende Wand, jedes Fenster, alles optimiert wird bis zur letzten Schraube vom Produktionsprozess und auch immer mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ja. Wir sind hochgradig Holz. Holz alleine funktioniert einfach nicht. Ja. Es wird immer ein bisschen Hybrid sein, aber so wenig wie möglich. Theoretisch abbaubar. Klingt immer gut, ist mehr in der Theorie verhaftet als in der Praxis. Und in Wahrheit in der Simplizität, ja, ein Produkt zu generieren, das auch überall, sage ich einmal, produziert werden kann. Und
das heißt, ihr wollt auch nicht unbedingt die Fertigung sein, sondern ihr liefert den Bauplan.
Nicht schon ein bisschen mehr als den Bauplan, ja. Mhm. Ich vergleiche uns gern, und das ist natürlich ein super Role Model, ein bisschen mit Red Bull. Ja. Red Bull hat in seiner Geschichte noch nicht eine Energy-Trinkdose produziert oder abgefüllt oder verschifft. Ja. Aber es ist der Ideengeber, es nimmt alle rechtlichen Themen ab, es macht Vertrieb, es macht Marketing, es macht Planung, es macht Produktdesign, es bringt die Leute zusammen, damit am Ende des Tages irgendwo das richtige Produkt steht. Mhm. Und wir werden oft gefragt, ja, aber was ist, wenn euer Haus, das ihr entwickelt habt, das ist ein Wohnhaus, wir reden hier von größeren Blöcken mit mehreren Wohnungen drinnen, nicht auf einen Bauplatz passt, ja, dann bauen wir es nicht hin, ja, weil dann würden wir von der Individualität weggehen und das kostet wieder mehr Geld, und das ist unser Thema. Wir haben auch in der Finanzierungsvariante eine Möglichkeit erarbeitet, dass wir, wenn wir ein Produkt haben, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie müssen ja trotzdem unternehmerisch denken und eine Gewinnspanne haben. Jetzt können Sie die Gewinnspanne vorne draufschlagen. Ja, das macht das Produkt schon wieder teurer. Ja. Oder Sie können einfach Bestandshalter bleiben, es vermieten und Ihre Marge quasi über einen längeren Zeitraum generieren, was wieder die Miete günstiger macht. Ja. Mhm. Aber kommen wir prinzipiell zu unserem Produkt zurück. Mhm. Was ist das? Mhm. Wir haben eine Grundwohnung entwickelt, ja, ein Grundmodul. Das kann man sich vorstellen wie eine Studentenwohnung oder ein großer Bereich, der in Deutschland noch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist Mitarbeiterwohnungen, egal ob das im touristischen Bereich ist oder ob das in einem Skiort fehlen hunderte Wohnungen für Koch, Kellner, Skilehrer oder was auch immer. Ja. Aber auch in den Industrieregionen fehlen Monteurs, Montage, Mitarbeiterwohnungen, wie immer Sie das nennen wollen. Ja. Das ist einmal die kleinste Form unserer Wohnung, so eine 20 Quadratmeter Wohnung.
Mhm. Ja. Und was ist da drin? Ist das ein Zimmer?
Das ist ein Zimmer mit Küche, Bad, Kochnische, ein Zimmer. Ja. Mhm. Diese Wände und das ganze Konzept kann quasi verdoppelt werden. Dann haben wir eine 40 Quadratmeter Wohnung. Eine 40 Quadratmeter Wohnung hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Küche etc., Bad. Und das kann ich nochmal reinnehmen. Dann habe ich eine Jungfamilienwohnung. Das heißt, ich habe dann auch ein Kinderzimmer dazu. Wir haben eine 60 Quadratmeter Wohnung sogar und dem Zeitgeist entsprechend eine knapp 6 Quadratmeter großes Homeoffice mit eingebaut, ja, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, der vor allem in dem urbanen Bereich eine immer größere Thematik haben wird. Wir werden dort standardisierte Küchen haben, wir werden dort standardisierte Bäder haben. Das heißt, alles über die Masse natürlich auch günstiger, ja. Aber stellen Sie sich das bitte wirklich vor wie einen hochwertigen, vollwertigen Wohnbau. Wir werden KW 40 erreichen. Ja, also wir werden die höchste Form von Energieeffizienzen nutzen. Ja, prinzipiell natürlich Umluft, Solar und all diese Themen. Wenn natürlich Fernwärme irgendwo da ist, kann man das auch anschließen. Da sind wir ein bisschen flexibler, um einfach den kostensparendsten und optimiertesten und natürlich nachhaltigsten Weg zu gehen. Ja. Aber die Grundidee liegt in der seriellen Durchdachtheit. Ja. Und auch die vorgefertigten Module und Wände, also die Wände, sind auch von Länge, Breite, Höhe etc. auch so optimiert, dass so viel wie möglich auf einmal transportiert werden können, so schnell wie möglich aufgebaut werden können. Und durch die industrielle Vorfertigung verringert sich auch natürlich wahnsinnig die Bauzeit. Ja. Wenn wir jetzt einmal, das müssen wir leider, das habe ich in meinem Eingangsstatement genannt, wir müssen mal diesen ganzen behördlichen, man muss sagen Wahnsinn, ja, mal ausklammern. Aber mit einem normalen Bau, ja, herkömmlicher Art, sind sie wahrscheinlich vom Baustart bis zum Einzug der Bewohner irgendwo bei 2 bis 3 Jahren.
Ja. Also ab Baurecht, ab Baugenehmigung.
Genau. Vor allem. Ja. Mhm. In unserem Modul werden das ungefähr 9 Monate sein. Mhm. Das sind halt auch Riesenthemen, wo wir ganz schnell diese auf uns zukommende Wohnungsnot, ja. Also ich glaube, dass noch kein Politiker wirklich hinschauen will, ja, was das wirklich bedeuten wird, ja, dass wir der irgendwie Herr werden können. Ja. Ja.
Hast du denn ein Erlebnis gehabt, dass du dir jetzt wirklich diese Wohnungsnot rausgesucht hast? Weil du hast ja eben mit dem 6 Before 7 Unternehmen auch wirklich viel Büroentwicklungen, gemischte Quartiere, aber natürlich auch Wohnen gemacht. Hast da das große Rad gedreht, bist ja eben auch wirklich aus dem Finanz- und Vermögensverwaltungsgeschäft, eben vor deiner Projektentwicklung warst du wirklich auch eben Vorstand in einer Vermögensverwaltung mehrere Jahre und bist ja eigentlich so ein Zahlenmensch, wenn ich deine Biografie jetzt mal deuten muss. Und dann hast du eben irgendwie so eine Insolvenz abgewendet, Tag und Nacht gearbeitet. Dann schaltest du schnell mal den Schalter aus und atmest ein Jahr durch oder eineinhalb heißt es auch woanders. Was ist da in diesem Jahr passiert, dass du dann ausgerechnet dir das Thema bezahlbaren Wohnraum als deine Lebensaufgabe jetzt für das zweite Leben rausgesucht hast?
Ich glaube, es ist eines der dringendsten Themen. Ja, also der geistige Vater von Cubex war ja der Thorsten Graf, um ihm auch die Ehre zu geben. Und der ist mit diesem Thema gekommen und das hat mich vom Fleck weg begeistert. Ja. Das war so ein bisschen ein Evolutionsschritt. Ja. Wir haben, wie du richtig sagst, sehr viele herkömmliche Wohnungen gebaut in meinen alten Funktionen. Ich habe dort schon, und auch wie du da wieder richtig sagst, ich war ja der Zahlenmensch und ich war ja ein Konzernchef, das meine ich jetzt nicht, weil er so gut klingt, sondern der Konzernchef ist leider immer auch ganz weit weg vom echten Produkt. Ja, also da bist du reiner Manager, dass ich jetzt mich wieder über Grundrisse hermachen darf und Themen, die technische Feinheiten und Innovationen mit sich bringen, mitdiskutieren darf mit den Technikern, macht mir einen Riesenspaß. Ja. Also das genieße ich wirklich sehr. Aber ich war immer der Zahlengetriebene. Ja.
Und du hast auch keine Architektur studiert? Oder?
Ich habe keine BWL. Aber wenn du fast 25 Jahre Projekte entwickelst, ja, dann weißt du eher, wo du die Architekten einfangen musst, als dass sie hier auch wirtschaftlicher denken. Ja. Also, und es ist natürlich ist immer auch Effizienz eine Abwägung zwischen Individualität, zwischen Design und zwischen Selbstverwirklichung. Ja. Aber wir wollen ja hier ein Produkt schaffen, quasi das Einstiegsprodukt in das selbstständige Wohnen. Ja. Das muss man, also wir wollen ja nicht die Designerwille für den Millionär machen, sondern einer Jungfamilie ermöglichen, mal vielleicht von Mama und Papa auszuziehen und ein eigenes Leben zu gründen, ja, ohne auf eine Erbschaft warten zu müssen, wie wir heutzutage schon fast diese Situation haben. Ja. Und vom herkömmlichen Bau aus war das erste Thema eher wegen Nachhaltigkeit und grünem Anstrich, muss man ehrlicherweise sagen, um hier auch die Industrie ein bisschen zu kritisieren. Ja. Baut doch Holz ein und machen wir doch Holzhybridbauten und
Kreislaufwirtschaft
und so. Ja. Da ist sehr viel Marketing dabei. Ja. Also wenn du eine Gipskartonwand mit einer Holzwand austauscht, hast du keine Nachhaltigkeit geschaffen. Du kannst das zwar in deinem Prospekt schreiben, aber es hat sich nicht verändert. Und wenn da ein Lack drauf ist oder irgendwas reingeklebt oder reingeschraubt, ist es genauso Sondermüll wie der restliche Dreck. Ja. Also da ist schon noch ein bisschen Etikettenschwindel dabei, ja. So wie beim Elektroauto, muss man ehrlicherweise sagen, Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern einem Kraftwerk, ja, für alle da draußen. Und das sind halt die Themen. Und ich habe versucht, viel mehr mit Holz zu bringen. Und das hat sehr viel Schwierigkeiten auch dabei. Ja. Und wenn man sagt, okay, wenn man wirklich diese eine Stufe weitergehen will und das noch nachhaltiger zu machen und noch flexibler und auch von der Vorfertigung her, vom Transport her, ja, ist Holz ein idealer Baustoff für die meisten Klimaregionen, muss man sagen. Ja. Also da geht es ja auch sehr viel dann in die Technologie und je weiter man in den heißen Süden kommt, desto schwieriger wird es. Ja? Also Holz geht auch nicht überall. Ja? Hat auch einen Sinn, warum man seit Jahrtausenden im Süden mit Stein baut und nicht mit Holz und im Norden mit Holz und nicht mit Stein. Also auch unsere Vorfahren hatten da eine gewisse Intelligenz. Und hier das Reduzieren auf das Wesentliche, ja, glaube ich, ist hier ein bisschen der Ansporn, ja, und vielleicht Dinge zu ermöglichen, wo andere sagen, das ist nicht möglich. Ja.
Und bist du dann in diesem Jahr viel gereist? Hast du dir Dinge angeschaut? Man sieht ja gerade das serielle Wohnen. Der effektivere Wohnungsbau in Asien ist ja ganz anders als in Europa schon vorangeschritten. Was hast du in dem Jahr denn so gemacht?
Das war eigentlich mehr die technischen Herausforderungen hier mit Holz und mit Statik und auch mit Bauvorschriften und solchen Dingen.
Ja. Oh Gott, das klingt nicht so spannend wie Reisen nach Japan.
Nein, es war leider keine Reise nach Japan dabei. Ja. Nehme ich gerne auf und werde meinen Partnern sagen, dass ich mal bin mal kurz weg nach Japan. Nein, das haben wir nicht genutzt, sondern wirklich hier eher im Ingenieurswesen, technischen Wesen, Baustoffmanagement, Integration von Bädern, ja, also da gibt es schon sehr viele Herausforderungen, wenn man nämlich mal seriell denkt, ja, Abläufe, Schnittstellen auf Baustellen etc. Also meine Grundausrichtung ist der Erbsenzähler, ja, also der Finanzer. Mit 25 Jahren Projektentwicklung und ich glaube weit über 80 entwickelten Projekten habe ich schon ein bisschen eine Ahnung von Bau und Architektur und von Projektentwicklung. Aber ich nehme mir immer heraus, sagen, ich bin dann nicht Techniker und darf die dummen Fragen stellen. Ja. Warum hier ein Eck mehr ist und ein Eck weniger und ob wirklich dort eine Steckdose notwendig ist und ob man hier nicht eine Verkabelung sich ersparen kann und all diese Dinge.
Ja. Wie geht ihr denn um mit diesen 3000 Normen, DIN-Normen oder welche Zahl da immer im Raum steht, die man beim Bauen einer Wohnung in Deutschland beachten muss? Und wahrscheinlich ist die ja auch in Deutschland anders als in Österreich oder Polen, was eure drei Hauptmärkte, glaube ich, sein sollen.
Also da bin ich jetzt froh, dass ich nicht der Produktdesign-Chef bin, der Techniker. Da haben wir zwei junge, sehr engagierte Burschen, die das großartig machen. Aber ich kriege natürlich sehr viel mit. Ja. Und auch da sind wir die Baustoffe an. Also um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, ob es jetzt eine Holzstiege oder keine Holzstiege, haben wir der Fluchtweg anders berechnet. Ja. Ob die Stiege drin oder draußen ist. Ja. Das heißt, kann die Stiege nicht mehr am Rand vom Haus sein, sondern muss in der Mitte sein, weil der Fluchtweg anders berechnet wird. All diese Dinge. Aber ich sehe das eher als spannende Herausforderung. Ja. Also wenn man so ein Projekt angeht, hat man sehr lange eine Phase, dass wenn man sich eine Frage stellt, 5 neue Fragen entstehen. Ja. Und irgendwann, wenn man nicht mehr Fragen bekommt, als man sich stellt, dann ist man langsam durch die Talsohle durch. Und das ist eben bei uns mit dem systematischen Denken, dass wir ein Produkt suchen und dann erst den Bauplatz, ja, und nicht den Bauplatz und dann das Produkt suchen. Ja. Mhm. Also wir sind echt noch in der Produktentwicklung und nicht in der Projektentwicklung. Ja.
Und ist euch das Problem auch schon begegnet, dass ich, wenn man sich andere Berichte anschaut über die Probleme beim seriellen und modularen Bauen, kommt ja auch oft das Thema, die Regularien in Deutschland im Föderalismus unserer Bundesrepublik scheinen auch solche Probleme darzulegen, dass es ist, als würde man als Autobauer in jedem Bundesland ein anderes Auto liefern müssen, weil einfach die Bedingungen in den Ländergesetzen so unterschiedlich sind. Wie geht ihr damit um?
Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich der Österreicher in Deutschland bin. Ja. Aber man sagt mir, dass wir mit unserer Bauklasse 3 mal vorrangig uns um die Vorschriften in Bayern gekümmert haben. Mhm. Dass das eh nicht die einfachsten sind. Ne? Und dass wir hier eigentlich schon wahrscheinlich 99% der Themen für Deutschland und Österreich erschlagen haben. Ja? Mhm. Es ist ja auch, da das Produkt immer sehr, sehr ähnlich ist, ja, schaffen wir ja auch Effizienten in Baueinreichung und Dokumentation und all diesen Dingen, ja, dass auch dieser ganze administrative Wahnsinn, der einem so einen Bau begleitet, immer auch schon sehr optimiert und standardisiert wird. Und ob man dann vielleicht irgendwo eine Wand einen Zentimeter dicker oder schmäler machen muss oder ob dann der Fluchtweg eine Stiege mehr oder eine Stiege weniger hat. Das sind mögliche und änderbare Themen in der Flexibilität, die jetzt nicht das Gesamtkonzept über den Haufen werfen.
Die kriegt ihr zur Not auch noch hin.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Und dieses Geschäftsmodell kann man jetzt nochmal genauer erklären, wo ihr euch ja auch enorm abhebt von etlichen Anbietern, die sagen, schau mal, wir haben hier modulare Holzräume, die kannst du fertig liefern, auf die Baustelle stellen und fertig ist dein Haus. Weil ihr habt ja euch auch überlegt, gebt mir eine Wiese und wir bauen euch was hin. Erzähl nochmal dieses spannende Geschäftsmodell, wie diese Wohnungen wirklich auf den Markt kommen sollen.
Also wir machen ein reines B2B-Geschäft. Ja. Das heißt, unser Kunde ist eher der Grundstücksbesitzer. Das heißt Bund, Land, Gemeinde, Universitäten,
Kirchen
auf jeden Fall, Großgrundbesitzer per se. Ja. Hier suchen wir gemeinschaftliche Interesse. Wenn ich jetzt der Bürgermeister bin in einem Umland von München zum Beispiel und meinen Wählern am Ende des Tages günstigen Wohnraum schaffen will, sage ich, kannst du uns ein Grundstück zur Verfügung stellen? Wir bauen auf unsere Kosten die Wohnungen hin. Dann, ob das jetzt ein Mietkaufmodell ist oder ein gestundeter Baurechtszins, das wird wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein, um hier ein bisschen auch die budgetäre Darstellung der Bilanzierung des Kunden, sage ich jetzt einmal, zu berücksichtigen. Aber die Grundidee ist, verrechne uns keinen Baurechtszins, weil den geben wir dann nicht weiter. Ja? Und nach einer zu definierenden Zeit, wir gehen einmal von 15 Jahren aus, übertragen wir dann dafür das Gebäude an den Grundstücksbesitzer.
Das ist eine lustige Idee, die ihr wahrscheinlich in dem Think Tank ausgerechnet habt. Und wenn du jetzt nicht CFO in deiner Biografie als Titel hättest, würde man sagen, ja, das kann doch nicht funktionieren. Aber ihr seid überzeugt, dass das reicht. In 15 Jahren die ganzen Kosten, die ihr habt für die Produktion, das Aufstellen dieser
absolut,
Häuser.
Absolut. Wir müssen ja auch nicht den Grund finanzieren. Mhm. Ja. Warum sollte das ein Bürgermeister mit uns überhaupt machen? Ja. Er muss nicht in das Budget seiner Gemeinde greifen. Ja. Also er hat quasi keine Auslagen in dem Sinn, muss nicht mit Investitionen in Forstung gehen. Wir sagen, wir können hier, und nur dann würden wir es auch mit ihm machen, wenn wir unsere Mieten zwischen 20% und 30% günstiger machen als das Umfeld in seiner Gemeinde.
Stimmt, also da verpflichtet ihr euch zu einer gedämpften Miete?
Genau so ist es. Man würde einfach feststellen, so, okay, was ist die Miete in seinem Umfeld? Ja. Daraus berechnet sie dann auch, wie viele Jahre wir es vermieten müssen, bevor wir es übergeben können. Aber das heißt, er kann relativ schnell, ja, wenn ich jetzt sagen dürfte, okay, du kümmerst dich um die Genehmigungen, ja, also vor allem, falls eine Umwidmung notwendig ist oder was auch immer. Wir könnten in 9 Monaten aufgebaut sein, ja, die Menschen könnten einziehen. Er kann innerhalb so ein Grundkubus von uns hat 36 Wohneinheiten, ja, also wenn es 36 20 Quadratmeter Wohnungen wären, sonst sind es halt dementsprechend weniger 40 oder 60 Quadratmeter. Die Mischung kann man quasi individuell machen, ja. Aber da können seine Wähler ja schon in 9 Monaten einziehen. Er hat das Wohnthema mal reduziert, ja, und kann günstige Wohnungen anbieten.
Ich rechne gerade nach, die Kommunalwahlen sind ja im März 26 in Bayern. Könnte also genau der richtige Moment sein, um hier aufzuschlagen in der Region. Und diese Frage aber dann doch, mit den Grundstücken, gerade wenn man auch vielleicht private Eigentümer ansprechen will, wie ist es denn, wenn man dann plötzlich doch was anderes vorhat mit dem Grundstück? Also man verpflichtet sich zum Beispiel 15 Jahre, das euch zu übertragen, damit ihr dann da Wohnen ermöglicht und den euch refinanziert.
Entschuldigung, ich muss hier aufpassen. Euer Baurecht ist unsere Baugenehmigung. Mhm. Also ich rede von eurem Erbbaurecht.
Mhm, okay. Mhm.
Also man hat in Wahrheit einen Erbbaurechtsvertrag, ja,
so.
Der ja recht üblich ist und immer üblicher werden wird, ja, weil weder Bund, Land, Gemeinde, Kirche wollen Grundstücke mehr verkaufen. Ja. Das heißt, das ist im anglikanischen Raum üblich, ja, und im europäischen Raum wird das immer mehr ein Thema werden, das Erbbaurecht. Ja.
Im Amerikanischen ist das Erbbaurecht üblich.
Im Englischen,
Entschuldigung. Im Englischen. Weil wir ja gerade hier an Apple verkauft haben, der Freistaat, weil er gesagt hat, man kann es den Amerikanern nicht vermitteln, was das Erbbaurecht ist. Weil der Freistaat verkauft ja noch, ja. Die Stadt München nicht mehr.
Aber versuchen Sie, ein Grundstück in London zu kaufen, ja, was nicht Erbbaurecht ist. Werden Sie nicht finden.
Eine Entwicklung, die man ja eigentlich, sage ich jetzt aus gesellschaftlicher Sicht, nicht kritisieren braucht, oder?
Ich glaube, im Moment sollte man gar nichts kritisieren, was den Wohnraum leistbarer macht. Ja? Mhm. Weil wenn ich jetzt in einer Mietwohnung bin, ist es mir auch egal, ob dem Vermieter auch das Grundstück gehört oder nicht. Ja, ich kann mir halt nur meine 5, 6, 7, 8, 900 Euro im Monat leisten. Ja. Und der Rest ist jetzt für die echte Zielgruppe am Ende des Tages ja nicht so wichtig.
Ja. Und jetzt hat man schon gehört aus dem Geschäftsmodell, also wir haben zum einen den Think Tank, der technisch neue Lösungen und Wege beschreitet. Wir haben das Geschäftsmodell, das neue Wege beschreitet. Und ich habe auch nochmal geschaut, der erste Bericht ist jetzt ja erschienen in einer österreichischen Immobilienzeitung, die leider hinter der Paywall steckt. Aber die Überschrift hast du geteilt auf LinkedIn, lautet eben, er kann es nicht lassen. Und es zeigt auch so eine gewisse Leidenschaft eines Überzeugungstäters, Dinge auszuprobieren, die besondere Herausforderungen in sich bergen. Ist das auch was, wo du sagst, ja, was treibt dich denn an, das zu tun?
Was treibt mich an? Strukturen zu hinterfragen, ja, vielleicht neue Wege zu gehen, vielleicht auch einen Weg bereiter zu sein. Ja. Wir haben ja oft die Diskussion, na ja, wenn unser Produkt zu einfach ist, vielleicht baut uns das wieder nach. Ja. Ich sage, na hoffentlich. Ja. Wir bauen ja keinen V8-Motor. Ja. Warum wird man Cubex nehmen? Weil wir die Ersten waren, weil wir da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt haben, weil wir das Know-how haben.
Das Original. Also,
wir sind halt das Original, ja, so ist es. Ja. Mhm. Und es gibt ja viele Holzbauer. Aber schauen Sie sich jedes Gebäude an. Ja. Also es ist ja noch nichts, was es nicht gibt. Ja. Wir haben halt das Thema im Bauen, dass wir hier einen Know-how-Transfer haben wie vor 100 Jahren. Ja. Also wenn Sie sich ein Telefon anschauen, das hat sich in den letzten 10 Jahren 100 Mal neu erfunden. Bauen tun wir theoretisch noch wie vor 100 Jahren. Und dann gibt es einen Bauherrn, eine Baufirma, einen Architekten, die bauen einen Solitär. Mhm. Und wenn der Solitär fertig ist, verstreuen sie sich in alle Winde, geben auf keinen Fall ihre Erfahrungen preis und es findet sich eine neue Gruppe, die das neue Haus baut. Ja? Und wenn Sie nur die Gasse runterschauen, sind wahrscheinlich keine zwei Häuser von derselben Truppe, Bauherr, Baufirma.
Ja, obwohl wir ja alle beklagen, dass alles so aussieht, als sei es serieller Bau, aber es ist eben nicht so. Ja.
Wie in der Mode gibt es, kann man manchmal an der Fassade erkennen, wann es gebaut
wird. Da kommen wir aber zu zwei interessanten Fragen. Zum einen die Kritik, ob serieller Bau dann auch irgendwie so, dass der nicht Richtung Plattenbau verstanden wird. Da wirst du sicherlich noch was dazu sagen können. Und zum anderen, das gehört sicher auch dazu, dass ihr bestimmt natürliche Feinde habt, die aufgrund der, sage ich mal, der Nahrungskette natürlich betroffen sein könnten, die Architekten und Planer. Die dürften euch ja dann eigentlich nicht so besonders lieb haben. Also was bei disruptiven Prozessen ja, irgendwer muss ja wegdisruptiert werden.
Das ist richtig. Ich glaube, wenn Sie München anschauen und wie man uns schwer hört, bin ich Wiener. Wien ist ja seit, glaube ich, 2-3 Jahren die zweitgrößte deutschsprechende Stadt, wenn man uns zugesteht, dass wir Deutsch sprechen. Ja, also wir haben ja Hamburg überholt. Dort haben wir ähnliche Themen wie in München. Da haben wir 40.000 Zuzug im Jahr, ohne Flüchtlinge oder irgend sowas rein, der wirtschaftliche Zuzug.
Doppelt so viel wie mehr.
Ja. Wir bräuchten 20.000 Wohnungen und allein in Wien fehlen 50.000 Wohnungen in den nächsten 3 Jahren. Ja. Also wir haben dieses Delta, von dem du am Anfang gesprochen hast, sind ungefähr 10.000 bis 15.000 Wohnungen jährlich, die im Moment zu wenig gebaut werden. Also da kommt schon einiges zusammen. Und deswegen, glaube ich, nehmen wir niemandem Geschäft weg. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es müssen hier alle zusammenhalten. Die ganze Industrie könnte auf Hochdruck bauen, wenn natürlich die Banken wieder ein bisschen lockerer werden. Auch hier zu viel für unser Gespräch heute, aber passiert ein Ausverkauf nach Asien, weil sich die Banken selber gerade bei Großprojekten Schranken setzen, die nicht notwendig sind, meiner Meinung nach. Aber das heißt, das Thema Finanzierung, Baukosten, Genehmigungen, das ist genau dieser Knoten, von dem wir gesprochen haben. Und den muss man ganz schnell lösen, weil es braut sich hier eine absolut offensichtliche Wolke zusammen, ja, die noch nicht genug adressiert wird.
Ja. Beschreib mal die Wolke, die du da kommen siehst. Wie geht es weiter, wenn wir nichts tun?
Also ich glaube, dass in den Ballungsräumen Eigentum Chance hat, 30-50% zu steigen in den nächsten 5 Jahren, preislich.
In fünf Jahren.
Und ich glaube, dass das bei den Mieten ähnlich sein wird. Ja? Und das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Wenn Sie jetzt einem Vermieter eine Mietpreisbremse draufgeben, was passiert? Er wird nicht mehr ins Haus investieren können, weil er kein Geld verdient. Ja? Das heißt, die Mieter zahlen vielleicht ein paar Jahre weniger Miete, aber die Qualität wird ständig sinken. Ja? Und die Wartungsarbeiten werden nicht passieren, etc. etc. Ich glaube, erste Stunde Volkswirtschaft, ja? Man kann es nur mit genügend Angebot in den Griff kriegen und nicht mit einem preislichen staatlichen Eingriff. Das hat noch nie funktioniert.
Ja, viele sagen ja auch, viele Modernisierungen braucht man als Mieter vielleicht gar nicht. Man braucht lieber bezahlbare Mieten, und ob die Fassade jetzt neu gestrichen ist und irgendwo noch ein Kupferdach hinkommt, ist mir als Mieter nicht wichtig.
Für die nächsten 3 Jahre hat er wahrscheinlich recht. Ja? Wenn er dann nach 3 Jahren auszieht und der nächste einzieht, hat er vielleicht feuchte Wände oder eine 3-4-mal so hohe Betriebskosten wie mit aktuellen Möglichkeiten. Und wir blasen vielleicht noch immer unsere Kohle- und Gasheizungen in die Luft hinaus, obwohl wir mit modernen Systemen schon ganz andere Leistungen haben könnten. Ja?
Also, das heißt, da entsteht auch dieser Gap für den Klimaschutz.
Absolut, absolut. Ja? Mhm. Man kann Preise nur durch Angebote in den Griff kriegen. Aber das ist erste Stunde Volkswirtschaft.
Ja. Dann zu der Ästhetik. Du hattest vorhin das Beispiel mit Red Bull. Ich finde eigentlich, wenn du so schilderst, was ihr tut, ist ja, erinnert ihr mich eigentlich ja eher an ein IKEA für den Wohnungsbau. Weil man da auch sieht, die Kosten sind nicht vergleichbar mit dem normalen Möbelgeschäft, obwohl die Qualität jetzt nicht unbedingt so ist, dass ich sage, ich kann damit überhaupt nicht klarkommen und die Ästhetik schon gar nicht. Ist das nicht auch ein Bild? Wieso habt ihr das nicht gewählt?
Ich nenne es sogar manchmal so, ja.
Ah, okay.
Ein gutes Beispiel ist auch der Nachkriegskäfer. Ja? Den hat es gegeben in einer Farbe, einem Motor, einer Ausstattung. Den konntest du kaufen oder nicht, aber es konnte sich jeder leisten.
Ah,
ja? IKEA würde ich ja nur herziehen von der Systematik her. Ja? Absolut durchdacht, in Masse produziert, vielfach getestet. Ja? Warum? Weil eine Firma wie IKEA sich nicht eine schlechte Qualität leisten kann. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht Design ansprechend sein kann.
Ja? Ja, ja.
Ich glaube, dass das sogar sehr, sehr einfach und sehr schön sein kann. Und ihr kennt vielleicht auch unsere Visualisierungen, sonst geht auf cubexag.com, ja, dort könnt ihr euch das anschauen. Es ist absolut ansprechend.
Ja, genau, weil die Renderings sehen aus wie hochpreisiger Wohnungsbau. Da sieht man eben auch, dass die Hauptkritik, die oft kommt, wenn man von modularen, seriellen, bezahlbaren Wohnen spricht, dass viele Angst haben, die Städte werden verschandelt, dass man es offensichtlich anders lösen kann. Nur ist das Vertrauen in Renderings natürlich auch vielerorts erschüttert. Ich glaube, jetzt in dem Gespräch hat man aber verstanden, warum ihr dennoch Qualität zu günstigem Preis liefern können wollt. Und können wollt ist vielleicht auch gleich das abschließende Thema, nämlich das Pilotprojekt. Eben, ihr versprecht ja viel, kann man so schön sagen, wenn der Tag lang ist, aber ihr liefert auch. Und für die Münchner besonders schön, man kann es sich bald vor den Toren dieser Stadt anschauen.
Absolut. Also wir werden noch im Spätsommer das erste Musterhaus präsentieren. Ja. Weil wir ja auch eine Veranstaltungs- oder Präsentationsfläche brauchen, ja, weil wir ja, wie gesagt, nicht der Endkunde ist eigentlich nicht der Mieter bei uns, sondern das sind Bund, Land, Gemeinden etc. Das heißt, man muss einmal hinbringen, man muss zeigen können, wie das ausschaut, man muss das Look and Feel, ja, ist ja ganz wichtig bei der Sache, weil natürlich wissen wir, dass der Kritikpunkt immer sein wird, schaut es billig aus, nur weil es günstig ist, ja. Und ich glaube, das muss man mit ganz klarem Design zeigen können und ich möchte jetzt die Kehr nicht strapazieren, aber die skandinavische Herangehensweise, ja, Skandinavien ist bekannt für klare Architektur, klare Linien, schöne Formgebung und in Wahrheit wunderschönem Design, ja. Also, ich glaube, wir sind aus dem Alter heraus, dass wir einen Erker und ein Türmchen brauchen, um ein Haus als schön zu empfinden oder das berühmte runde Architektenfenster. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, um wirklich zeitloses Design sehr schön zu gestalten.
Mhm. Wo entsteht das denn und wie, dieses Musterhaus?
Dieses Musterhaus, ich mag die Adresse heute noch nicht bekannt geben, okay. Aber es ist zentral in der Stadt München.
Ja, ja. Und da wird es auch die 20, 40 und 60 Wohnungen natürlich geben,
genau
Quadratmeter.
So ist es. Genau, genau so ist es, ja.
Und wenn man das anschauen will, kann man auf der Website wahrscheinlich auch eine Telefonnummer finden, um zu schauen, ob jemand genau da ist, der einem was erklärt.
Aber die Grundidee ist schon, dass das Produkt auch überall produziert werden kann. Ja? Also uns ist ja auch unser CO2-Abdruck ganz wichtig. Und wir arbeiten gerade auch an einer internationalen, also jetzt einmal an einer europäischen Lieferkette. Ja? Aber das kann von Estland bis in die Ukraine gebaut werden. Ja? Also du hast es vorher angesprochen. Unsere Zielgebiete im ersten Anlauf sind Österreich, Deutschland und Polen. Ja? Wir wollen in ungefähr 4-5 Jahren auf einer Produktionsleistung von ungefähr 5000 Einheiten in Summe sein. Ja? Eine Einheit ist bei mir immer eine 20 Quadratmeter Wohnung. Ja? Mhm. Das ist in unserem Denken eine Einheit. Das heißt in Wahrheit, das sind dann wahrscheinlich, wenn ich mir einfach die Größen anschaue, 2000 in Deutschland, 2000 in Polen und 1000 in Österreich. Ja? Was bei uns natürlich ist gar nicht so im Gründungsgedanken dabei war, aber jetzt natürlich auf der Hand liegt, allein der Residential-Wiederaufbauwert in der Ukraine sind 48 Milliarden Euro. Ja? Das heißt, dass hier, ohne dass wir es gesucht haben, offizielle Stellen und auch private Investoren bei uns anklopfen, ob das nicht dort auch umsetzbar wäre, liegt dann auf der Hand. Und da ist das Schöne, dass wir ja in allen Gebieten die Wertschöpfung hinbringen können. Ja, das heißt, wir bauen kein V8-Motor. Ja. Mhm. Das heißt, auch die Produktionsstätten sind dort schnell schaffbar. Ja.
Und du bist ja jetzt, wir sind ja in einem ganz besonderen Moment hier. Ende Juli nehmen wir diesen Podcast auf. Und vor wenigen Tagen hast du ja wirklich die Katze aus dem Sack gelassen, auf Social Media die ersten Postings veröffentlicht. Wie ist denn jetzt so das Feedback aus der Branche?
Großartig, ja. Oft sind die Dinge so einfach, dass keiner darüber nachgedacht hat, es zu machen. Ja? Ich habe einen Lieblingsspruch auch schon im Top-Management, immer keep it simple, then it works. Ja? Und das ist ein bisschen unser Grundgedanke. Ja? Simplifizieren versus Individualität. Und jeder hat gern das Individuellste, was ich vorstellen kann. Und wenn man sich dann alle Menschen anschaut, gibt es wahrscheinlich 10 Varianten, um jetzt überspitzt zu reden. Mhm. Also Individualität ist auch manchmal überschätzt. Das Grundbedürfnis Wohnen muss aber für jeden ein Grundrecht sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Philosophie auch in der Cubex, dass wir Wege gehen wollen und Wege immer suchen werden, damit wir Wohnen leistbar machen können. Das ist unser Credo.
Ja, sehr schön. Dann, wenn du diese Vision vor Augen hast, können wir auch zu den Abschlussfragen kommen, die nämlich eigentlich genau nochmal diese Ebene bringen. Was könnte der ganzen Sache im Wege stehen und welche Kraft würde dir ganz besonders helfen? Wir behelfen uns ja da gerne auch mit den Superpowers von Computerspielen oder Comics. Ja, also wenn du jetzt wirklich hier so eine Superkraft dir wünschst, um deine Vision möglichst schnell zu erfüllen und vielleicht die Erwartungen nochmal zu übertreffen, welche Kraft wäre das?
Da das eine schwierige Frage ist, fand ich das ja schon sehr fair, dass du sie mir schon im Vorfeld angekündigt hast. Und ich habe aber lang darüber nachgedacht, ja, weil man schießt da schnell einmal eine erste Impulsantwort raus. Und die Superkraft müsste eigentlich sein, Misstrauen und Trennung in Vertrauen und Verbindendes wandeln zu können. Ja. Das geht in viele Richtungen. Ja. Unterschiede sind keine Bedrohung, ja, sondern Unterschiede können ein Multiplikator sein. Wir müssen es schaffen, Wohnraum, Integration nicht getrennt zu denken, ja, sondern als gemeinsames Fundament auch für ein lebenswertes und vielleicht auch ein liebenswertes München, ja, oder für jede Stadt. Und Menschen müssen sich einfach zu Hause fühlen können, ja, unabhängig von Status, Herkunft und Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist die Superpower, weil was in allen, ob das jetzt in den Medien, in der Politik, aber auch in der Bauwirtschaft, da, es ist extrem viel Misstrauen da. Es ist auch sehr viel Missgunst, das ist das Wort. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man das Trennende zu etwas Verbindenden wandeln könnte, das wäre eine echte Superpower.
Ja, gerade die Missgunst gegenüber Projektentwicklern, die in den letzten 20 Jahren sich so aufgebaut hat, ist, denke ich, jetzt gesellschaftlich auch vielleicht an dem Punkt, wo etliche Insolvenzen und Krisen einen neuen Blick auch auf Bauherren ermöglicht, wo wir natürlich in unseren Stadtdebatten bei Muckbook auch oft feststellen, wenn die Menschen miteinander reden und erkennen, auch Bauherren, ihnen macht der Beruf nur Spaß, wenn sie Teil der Lösung sein können. Und sie wollen nicht unbedingt Teil des Problems sein. Das sind vielleicht eben ein paar profitgierige Extremfälle gewesen, die natürlich die Medien beherrschen. Also von daher eine sehr schöne Superpower, möge sie mit dir sein. Und dann natürlich noch, du hast 1,5 Jahre Zeit gehabt, viele Dinge zu lesen. Wir nehmen nämlich gerne natürlich auch ein paar Literaturtipps oder Linktipps, Podcasttipps von dir mit. Hast du was für unsere Shownotes?
Ja, sehr gerne. Also ich hab ein fundamentales Verständnis für die Menschheit. Ja? Und der hat ja mehrere Bücher geschrieben, aber das ist der Harari, ja? Der immer eine Inspiration ist. Und das Zweite, wenn du als CEO eines großen Konzernes quasi selbstständig wirst, ja, bist du am Anfang ja kaum lebensfähig, ja, weil du von einem großen Hofstaat, sage ich jetzt einmal, ja, in die Selbstorganisation gehen willst. Und ein Buch, das ich, glaube ich, 3-mal hintereinander gelesen habe, ohne Pause, war The One Thing. Ja, das vom, weiß ich gar nicht mehr, wie der Autor geheißen hat, aber googelt The One Thing,
das findet man schnell. Worum
geht's da? Da geht's darum, in Wahrheit, sich für jeden Tag ein Ding rauszusuchen, das man an diesem Tag erledigen muss. Alles andere ist wurscht. Ja? Also ist das Wichtige, dass das eine Ding, ja, das man an diesem Tag erledigen muss.
Der
ja?
Fokus.
Der Fokus. Es ist die Fokussierung, die wichtig ist, ja, wenn man viele Dinge hat. Und ich habe mit meiner Northbound Advisors und mit Cubex 2 Dinge gleichzeitig hochgebracht, sage ich jetzt einmal. Und viele andere Themen lösen müssen. Also da verliert man sich schon sehr schnell. Und wenn man nicht mehr 3 Vorstandsassistentinnen hat und sowas, ja, dann sondern alles selber macht und sich mal eine E-Mail einrichtet oder solche Sachen. Das ist auch eine sehr schöne Schleife im Leben, muss ich mal sagen, die entschleunigt einen ein wenig. Ja. Und das ist ganz wichtig.
Schöner Tipp, werde ich mir auch gerne nochmal gönnen, diese Literatur. Und bei Harari, welches Buch besonders? Die kurze Geschichte der Menschheit?
Die kurze Geschichte der Menschheit.
Das sollte jeder gelesen haben.
Genau so ist es. Ja.
Dann die Digitalisierungsgedanken sind sicherlich auch für jeden spannend.
Absolut.
Toll. Ja, danke für diese spannenden Einblicke auf das, was ihr vorhabt. Auch sehr spannend sicherlich, dass sowas nicht von selbst entsteht, sondern dass da ganze Lebensläufe notwendig sind, um zu diesen Lösungen zu kommen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und werden auf Muckbook natürlich nah dranbleiben, euch auf den Fersen sein. Schaut auf den Blog und danke, dass du da warst, Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich in München bin.
Danke an das Unternehmen CubeX, das Munich Next Level mit seiner Werbekooperation unterstützt. Wenn auch du ein Angebot hast, das die Städte besser machen kann, dann schreib uns doch unter mitmachen@muckbook.de. Wir melden uns bei dir. Und apropos wir, danke an das Team für den wie immer großartigen Einsatz für diesen Podcast. Redaktion, Grafik und Technik Kerstin Hein und Elena Knuth-Pollock, die auch die Artikel zur Folge erstellen, die ihr auf muckbuck.de und auf Social Media findet. Und ein großer Dank für Schnitt und Musik geht raus an den ENIC.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbuck. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbuck.de.